Bach hatte es nicht ganz leicht in seiner ersten Stelle als Organist der Arnstädter Neukirche. Und doch wurde hier schon wahrhaft Musikgeschichte geschrieben. Das meint Bach-Forscher Michael Maul in seiner Reihe Universum JSB. Heute Bachs Arnstädter Zeit.
Auf des hochgräflichen Konsistorii Befehl allhier ist Herr Johann Sebastian Bach, fürstlich-sächsischer Hoforganist zu Weimar, das neue Orgelwerk in der neuen Kirche zu beschlagen an Hero erfordert worden und belaufen sich die Kosten auf folgende Maße als 2 Taler 16 Groschen Pferdemiete, Kost und Botenlohn, 4 Taler Herrn Bachen zum Rekompens und 1 Gulden für die Zeit, als er hier gewesen, vor Kost und Quartier, ist in der Summa 7 Taler und 13 Groschen. Arnstadt, den 13. Juli 1703, Martin Feldhausen.
Das Dokument ist kurz, doch es wirft viele Fragen auf. Denn jene Quittung, die der Arnstädter Bürgermeister Feldhaus im Juli 1703 ausstellt, um Johann Sebastian Bachs Honorar und Spesen für die Überprüfung der neu erbauten Wendeorgel der Arnstädter Neukirche auszuzahlen, ist eines der wenigen Lebenszeichen des gerade 18-jährigen Bach. Für die Monate zuvor belegt das Erscheinen seines Namens in den Rechnungsbüchern des Weimarer Hofes, dass er dort für 2 Quartale Anstellung fand, offenbar unmittelbar nach seiner Schulzeit in Lüneburg und einem eigentlich erfolgreichen Probespiel um den Organistendienst in Sangerhausen, den er dann aber wegen einer Intervention des Landesherrn nicht antreten konnte. In den Rechnungsbüchern des Weimarer Hofs wird Bach freilich nicht als Hoforganist bezeichnet, sondern lediglich als Lakai. Weshalb indes der Arnstädter Bürgermeister ihn in besagter Quittung als Hoforganist zu Weimar titulierte, ist unklar. Dass sich der 18-jährige Musiker als solcher ausgegeben haben sollte, also gewissermaßen Etikettenschwindel betrieben hätte, ist wenig plausibel. Wahrscheinlicher ist die Annahme, dass man 1702 ursprünglich den tatsächlichen Weimarer Hoforganisten Johann Effler nach Arnstadt engagiert hatte, der in den Jahrzehnten zuvor ein landesweit gefragter Orgelgutachter gewesen war, und dass der inzwischen 70-Jährige dann aber den jungen Bach ins gut 40 Kilometer entfernte Arnstadt entsandte, sozusagen als sein Stellvertreter. Eine verantwortungsvolle Aufgabe und große Gunstbezeugung, die uns auch verraten würde, was der Lakai Bach in den wenigen Monaten am Weimarer Hof in Wahrheit gewesen war, nämlich eine Art Substitut des Greisen Effler. Jedoch nichts Genaues weiß man nicht. Was wir jedoch wissen, ist, dass Bach in Arnstadt sozusagen ein Heimspiel hatte. Die Musikerämter der Stadt waren über Generationen fest in der Hand der Bach-Familie gewesen. Der Zwillingsbruder seines Vaters und sein Großvater hatten hier viele Jahrzehnte als Stadtpfeifer gedient. Und nun kam der junge Bach, ein Eisenacher, und muss bei der Prüfung von Johann Friedrich Wenders neu erbauter Orgel so großen Eindruck hinterlassen haben, dass man ihm, dem Weimarer Lakaien, kurzerhand das Angebot machte, Herr über dieses schöne Instrument zu werden. Bach scheint beherzt zugegriffen zu haben. Zwar war die erst in den 1680er Jahren errichtete Neukirche damals nur eine Nebenkirche der Stadt, aber das moderne Orgelwerk mit seinen 21 Registern bot dem jungen Organisten eine attraktive Spielwiese. Und das Salär war gemessen an dem, was ein Berufsanfänger üblicherweise im Organistendienst zu erwarten hatte, ein sehr ordentliches. Kurzum, Schon 3 Wochen nach Bachs Arnstädter Orgelprüfung machte man Nägel mit Köpfen. Bach wurde die Bestallungsurkunde als Organist der Neukirche ausgehändigt. Und in diesem Amt sollte er dann die nächsten 4 Jahre bleiben.
Demnach der hochgeborene Graf und Herr Anton Günther, Graf zu Schwarzburg und Hohenstein, Herr zu Arnstadt, Sondershausen, Leutenberg, Lora und Klettenberg, euch, Johann Sebastian Bachen, zu einem Organisten in der neuen Kirchen annehmen und bestellen lassen. Als sollet ihr treu, hold und gewärtig sein, insonderheit aber euch in eurem anbefohlenen Amte Beruf, Kunstübung und Wissenschaft fleißig und treulich bezeigen, in andere Händel und Verrichtungen euch nicht mengen, zu rechter Zeit an denen Sonn- und Festtagen in obbesagter neuen Kirchen bei dem euch anvertrauten Orgelwerke euch einfinden, solches Orgelwerk gebührend traktieren, darauf gute Acht haben und es mit allem Fleiß verwahren und da etwas daran wandelbar würde, es bei Zeiten melden und, das nötige Reparatur geschehe, Erinnerung tun. Ihr sollt niemanden ohne Vorbewusst des Herrn Superintendenten auf selbiges Orgelwerk lassen und insgemein euch bester Möglichkeit nach angelegen sein lassen, damit Schaden verhütet und alles in gutem Wesen und Ordnung erhalten werde, gestalt ihr euch denn auch sonsten in eurem Leben und Wandel der Gottesfurcht, Nüchterkeit und Verträglichkeit zu befleißigen und übrigens in allem, wie einem ehrliebenden Diener und Organisten gegen Gott, die hohe Obrigkeit und Vorgesetzten gebühret, treulich zu verhalten. Dagegen sollen euch zur Ergetzlichkeit zu eurer Besoldung jährlich 50 Gülden und vor die Kost und Wohnung 30 Taler gereichet werden. Signatum Arnstadt, den 9. August 1703, die gräflich-schwarzburgisch verordneten Räte und Assessores des Consistorii zu Arnstadt.
In den 4 Jahren, die Bach in Arnstadt verbrachte, ist viel geschehen. Karl Philipp Emanuel Bach erzählt später im gedruckten Nekrolog auf seinen Vater:
Hier zeigte er eigentlich die ersten Früchte seines Fleißes in der Kunst des Orgelspielens und in der Komposition, welche er größtenteils nur durch das Betrachten der Werke der damaligen berühmten und gründlichen Komponisten und durch angewandtes eigenes Nachsinnen erlernet hatte. In der Orgelkunst nahm er sich Brunsens, Reinkens, Buxtehudens und einiger guter französischer Organisten ihre Werke zu mustern.
Das Benennen jener Orgelwerke, die Johann Sebastian Bach bereits in Arnstadt verfasste, ist jedoch gar nicht so einfach. Denn gilt für Bachs Orgelwerke insgesamt, dass sie zum großen Teil nicht in seinen eigenen Handschriften, sondern in Abschriften überliefert sind, so gilt dies für die Arnstädter Kompositionen im Besonderen. Um diese zu erkennen, sind wir also auf Stilkritik angewiesen. Wir müssen also mit Bedacht die Kompositionen Bachs auf musikalische Eigenarten befragen und anhand solcher versuchen zu ergründen, ab wann Bach bestimmte musikalische Techniken und Innovationen anwendet. Zudem stellt sich immer auch die Frage, ob sich der Tonumfang einer Komposition mit den Gegebenheiten des Arnstädter Orgelwerks in Einklang bringen lässt. Wichtige frühe Überlieferungsträger für die Orgelwerke des jungen Bach sind die sogenannte Möllersche Handschrift und das Andreas-Bach-Buch. Beides handschriftliche Anthologien mit Klaviermusik, die Bachs älterer Bruder, der Ordruferorganist Johann Christoph Bach um 1707 anlegte und in den folgenden Jahren sukzessive erweitert hat. Hier finden sich viele Werke jener Komponisten, die der junge Sebastian, den Aussagen seines Sohnes Emanuel zufolge, besonders intensiv betrachtet hatte, aber eben auch zahlreiche Werke vom jungen Bach selbst, die teils schon überragende Meisterschaft erkennen lassen. So etwa die groß angelegte C-Moll-Passacaglia, Bach-Werkeverzeichnis Nummer 582. Eine Variationsfolge über einen 21-mal wiederkehrenden achttaktigen Grundbass, die sowohl in ihren Dimensionen als auch hinsichtlich ihres technischen Anspruches, der satztechnischen Raffinesse und der herausgenommenen harmonischen Kühnheiten als das Gipfelwerk in der Gattung der Ostinato-Variationen gilt. Und dies, obwohl sich zuvor ganze Generationen von Komponisten mit den Möglichkeiten der Passacaglia auseinandergesetzt hatten. Gewiss, die C-Moll-Passacaglia markiert den vorläufigen Endpunkt einer rasanten Entwicklung, die der junge Bach als Komponist nahm. Sie war gewiss keines seiner ersten Orgelwerke, sondern stammt vielleicht erst aus der Zeit um 1708, als Bach bereits nach Mühlhausen weitergezogen war oder gar schon als Hoforganist in Weimar wirkte. Ein musikalisches Produkt, das jedoch ohne jeden Zweifel der Feder des Arnstädter Bachs entsprungen ist und das uns die Bandbreite jener rasanten künstlerischen Entwicklung vor Ohren führt, ist ein eigenhändiges Manuskript mit zwei Bearbeitungen des Chorals »Wie schön leuchtet der Morgenstern«. Die Handschrift gilt als frühestes erhaltenes Bachsches Notenautograph und dürfte schon um 1703 entstanden sein. Deutlich hörbar werden hier die Anregungen, die Bach von der mitteldeutschen Schule um Johann Pachelbel, aber auch von der norddeutschen Orgelschule, namentlich durch seinen Lüneburger Lehrmeister Georg Böhm, empfangen hatte. Aber es wird auch deutlich, dass Bach hier noch auf der Suche nach einem eigenen Ton war. Karl Philipp Emanuel Bach erwähnte einmal gegenüber dem Bach-Biografen Forkel, sein Vater sei allein durch eigenes Nachsinnen zu einem einzigartigen Kontrapunktisten geworden. Hier freilich widerspricht er sich selbst, denn er hat ebenfalls behauptet, sein Vater habe in jungen Jahren eine ganze Reihe von Komponisten geliebt und studiert, um seinen Geschmack zu formen. Diesbezüglich wusste Emanuel sogar zu berichten, dass sich sein Vater noch als bereits gestandener Organist von Arnstadt aus aufgemacht hatte, um eines seiner größten Vorbilder persönlich kennenzulernen.
Hier in Arnstadt bewog ihn einstmals ein besonderer, starker Trieb, den er hatte, so viel von guten Organisten, als ihm möglich war, zu hören, dass er, und zwar zu Fuß, eine Reise nach Lübeck antrat, um den dasigen, berühmten Organisten an der Marienkirche, Dietrich Buxtehude, zu behorchen. Er hielt sich daselbst nicht ohne Nutzen fast ein Vierteljahr auf und kehrte alsdenn wieder nach Arnstadt zurück.
Bach unternahm jenen legendären Fußmarsch zu Buxtehude ins gut 300 Kilometer entfernte Lübeck in seinem dritten Arnstädter Jahr. Jedoch ist in der Forschung umstritten, ob der 20-jährige Bach den beschwerlichen Weg auf sich nahm, allein um den greisen, fast 70-jährigen Organisten der Lübecker Marienkirche auf der Orgel zu belauschen. Womöglich schielte Bach gar darauf, Nachfolger Buxtehudes zu werden und sich zunächst als dessen Substitut anzubieten. Gleiches taten seinerzeit von Hamburg aus der junge Georg Friedrich Händel und dessen Kollege an der Gänsemarktoper Johann Matteson. Beide verloren jedoch das Interesse an dem Amt, als sich herausstellte, dass die Neubesetzung an die Bedingung geknüpft war, Buxtehudes noch ledige 30-jährige Tochter zu heiraten. Denkbar ist indes auch, dass Bach die Reise nach Lübeck antrat, weil Buxtehude gegen Ende des Jahres 1705 in der Marienkirche die Aufführung extraordinärer Abendmusiken für großbesetztes Ensemble plante. Womöglich wollte oder sollte Bach an den Darbietungen mitwirken. Jedenfalls überschnitt sich sein Aufenthalt in der Hansestadt mit den Aufführungen jener Abendmusiken, und ganz sicher wird er die Gelegenheit bekommen haben, Buxtehudes weit berühmter Konzertreihe zumindest zu lauschen und dadurch manche Anregung empfangen haben, die seine eigene Entwicklung als Vokalkomponist beeinflusste. Doch was auch immer der ausschlaggebende Grund für Bachs Pilgermarsch zu Buxtehude gewesen ist, die Reise bot Bach die Möglichkeit, den großen Meister der norddeutschen Orgelmusik, dessen Werke er zuvor nur aus der Ferne studiert hatte, zu behorchen und persönlich kennenzulernen. Bach muss sich in Lübeck sehr wohl gefühlt und dasjenige, was Buxtehude ihm bieten konnte, förmlich in sich aufgesogen haben. Anders ist es zumindest nicht zu erklären, warum er kurzerhand entschied, den eingereichten Urlaub von 4 Wochen eigenmächtig um ein Vielfaches zu verlängern und damit billigend in Kauf nahm, dass ihm seine Arnstädter Vorgesetzten nach der Rückkehr gründlich die Leviten lasen. Dem erhaltenen Gesprächsprotokoll zufolge muss ich dies ungefähr so angehört haben.
Verehrte Kollegen, Hochwürden, Monsieur Bach möge sich nun erklären, wo er unlängst so lange gewesen und bei wem er deshalb Urlaub genommen.
Ich bin zu Lübeck gewesen, um da selbst das eine oder andere in meiner Kunst zu begreifen und habe vorher den Herrn Superintendenten um Erlaubnis gebeten.
Herr Bachen, bleiben Sie bei der Wahrheit. Er hat mich nur um 4 Wochen Urlaub gebeten. Allein, er ist 4-mal so lange außen geblieben.
Ich hatte gehofft, dass Orgelschlagen würde unterdessen von dem, welchen ich dazu bestelle, dergestalt versehen werden, dass darüber keine Klagen geführt werden.
Apropos sein eigenes Orgelschlagen. Der Herr Bachen hat bislang in den Chorälen viel wunderliche Variationen gemacht, viele fremde Töne mit eingemischt, dass die Gemeinde öftermals darüber verwirrt worden. Möge er es doch dahin bringen, dass er ins Künftige, wenn er etwa einen Tonum Peregrinum mit einbringen wollte, selbigen auch aushält und nicht zu geschwinde auf etwas anderes fällt. Oder, wie er es bisher im Gebrauch gehabt, gar einen Tonum Contrarium spielt.
Das ist gewisslich wahr. Der Herr Bach hat bisher etwas gar zu lang gespielt. Und als ich ihn deshalben ermahnet, ist er gleich auf das andere Extremum gefallen und hat es kurz gemacht.
Die Arnstädter Konsistorialräte nutzten die Vorladung Bachs, um noch in einer anderen Angelegenheit Manöverkritik an dessen Dienstverständnis zu üben.
Überdies finde ich es doch gar sehr befremdlich, dass in der neuen Kirche bislang noch gar nichts ist musiziert worden. Und dafür, meine Herren, ist der Herr Bachen nun wirklich selbst die Ursache. Weil er, wie man hört, sich mit den Schülern nicht komportieren will. Er mag uns daher nun erklären, wie es kommt, dass er bisher nichts musiziert und ob er künftig sowohl figural als choral mit den Schülern spielen wolle. So viel ist jedoch gewiss, einen Kapellmeister können wir ihm nicht halten. Und wenn er weiterhin kategorisch sagt, er wolle es nicht tun, nun, dann muss eben andere Gestalt gemacht werden und jemand, der dies tut, bestellt werden.
Hätte ich einen rechtschaffenden Direktor, so den Chorus Musicus dirigieren kann, würde ich schon zur Musik mitspielen.
Herr Bachen, bitte überdenken Sie Ihre Position und erklären Sie sich binnen 8 Tagen.
Inwiefern Bach der Bitte nachkam, neben seinem Dienst an der Orgel auch bei der Aufführung von figuraler Kirchenmusik, also von Werken für Vokalisten und Instrumentalisten, mitzuwirken, ist unklar. Große Lust scheint er nicht gehabt zu haben, sich mit der B-Besetzung des örtlichen Schulchors zusammenzutun, die allem Anschein nach nur notdürftig in der Lage war, in der Neukirche aufzuwarten. Die besten Sänger des Chors sangen allsonntäglich in der Oberkirche, der eigentlichen Hauptkirche Arnstadts. Und ein besonderes Interesse am Komponieren von Vokalmusik hatte Bach damals offenkundig noch nicht ausgeprägt. Jedenfalls lassen sich keine Kantaten aus seiner Arnstädter Zeit nachweisen. Und Bach musste schon 8 Monate nach jener veritablen Standpauke erneut zu einem vorgesetzten Gespräch erscheinen.
Herr Bach, bitte erklären Sie sich nun endlich, ob Sie, wie bereits anbefohlen, mit den Schülern musizieren wollen oder nicht. Und bitte bedenken Sie, dass Sie es für keine Schande erachten, bei der Kirche zu sein und die Besoldung zu nehmen. Derohalben müssen Sie sich auch nicht schämen, mit den Schülern so dazu bestellet zu musizieren. Denn es ist unser Absehen, dass die Knaben sich exerzieren, damit sie sich dereinst zur Musik umso besser gebrauchen lassen.
Ich werde mich dazu schriftlich erklären.
Und noch etwas, Herr Bachen. Wir fanden es schon sehr befremdlich, dass Sie unlängst eine fremde Jungfer auf das Chor gelassen und mit ihr musiziert haben. Das war ihm dann offenbar keine Schande.
Musik
Auch wenn in den Arnstädter Dokumenten Bachs Desinteresse an den musikalischen Aktivitäten jenseits der Orgelbank unübersehbar ist, so muss er doch auch damals schon in irgendeiner Weise in die Darbietungen der Gymnasiasten involviert gewesen sein. Dokumentiert ist dies durch eine weitere Disziplinarangelegenheit, die die Arnstädter Behörden unmittelbar vor Bachs Reise nach Lübeck beschäftigte. Den umfangreichen Verhörprotokollen lässt sich zwar nicht entnehmen, wie genau sich der Vorfall ereignete, vor allem weil die Beteiligten sehr abweichende Aussagen machten. Fakt ist aber, dass es am Abend des 4. August 1705 irgendwo zwischen Neuer Kirche und Rathaus zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen dem 20-jährigen Bach und einem 23-jährigen Gymnasiasten kam, und zwar in der Folge einer Beleidigung, die ersterer am Morgen jenes Tages, offenkundig beim gemeinsamen Musizieren, ausgesprochen hatte. Gemäß der Protokolle lief der Organist Bach an jenem Abend dann mit seiner Cousine und anscheinend gut qualmender Tabakspfeife über den Markt, als plötzlich der Schüler Geiersbach auf ihn losging.
Herr Bach, warum hat er heute Morgen im Gottesdienste auf mich geschimpft?
Wieso geschimpft? Nichts dergleichen habe ich getan. Geh doch endlich zu Bette. Die Schule benötigt wache Schüler.
Nicht so eilig, Monsieur. Ich habe gar wohl vernommen, dass er mein Fagott auf der Emporen vor dem ganzen Chorus Musicus beschimpft. Und wer meine Sachen beschimpft, der beschimpft mich selbst. Der gestalte Beleidigungen sind eines Hundes nicht würdig.
Geiersbachen, du bist nun mal ein rechter Zippelfagottist. Und wirst es auch immer bleiben. Sieh dich vor, mich jemals wieder zu beleidigen. Sonst werde ich dir gehörig.
Sebastian, steck den Degen weg. Wohin soll das noch führen? Geiersbachen, auseinander. Gehe er heim und komme er auf andere Gedanken. Bitte.
Der Vorfall auf dem Rathausplatz steht sinnbildlich für die Situation, in der sich das heranreifende Genie während seiner 4 Jahre in Arnstadt befunden haben mag. Bach wusste wahrscheinlich viel besser als sein Umfeld um sein künstlerisches Potenzial und hatte große Visionen. Doch diese an der Nebenkirche einer 5000-Einwohner-Stadt umzusetzen, war eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und so wird er es sich selbst und seiner Umgebung mit einer Mischung aus Arroganz, Stolz und Enthusiasmus nicht immer leicht gemacht haben. Dennoch, jener ungestüme Charakter des jungen Bach findet sich auch in seinen frühen Orgel- und Klavierwerken wieder. Und die wollen wir nicht missen. Und keinesfalls wollen wir uns den Verlauf der Musikgeschichte ausmalen, hätte jenes handfeste Scharmützel auf dem Arnstädter Rathausplatz für Bach einen tragischen Ausgang gehabt. Was wäre uns alles verloren gegangen?
Universum JSB, Bachs Arnstädter Zeit. In der Reihe Alte Musik hörten Sie eine Sendung von Michael Maul. Die Sprecher waren Frank Arnold, Martin Seifert, Markus Hoffmann, Marcel Seifert. Die Redaktion hatte Bettina Schmidt.